Guten Abend. Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Ich treffe Entscheidungen über mein Leben. Was will ich jetzt heute genau unternehmen? Ich spreche heute über den Glauben. Glaube ist der Schlüssel für unser ganzes Leben. Wenn ich über eine Brücke gehe, muss ich glauben, dass die Brücke stabil ist und dass sie nicht einkracht. Oder wenn ich über die Ampel gehe, muss ich vertrauen, dass die anderen rot haben und ich grün habe. Das ist Vertrauen und Glaube. Alles wird in diesem Leben, in dieser Welt, in der wir jetzt leben, wird auf Glauben aufgebaut. Dass die Armee uns aufpasst, dass da keine Bomben uns auf den Kopf fallen. Ich vertraue, dass die miteinander verhandeln, Frieden machen und so weiter. Ich vertraue den Politikern, ich vertraue dem und jenem. Vielen Sachen kann ich nicht vertrauen und das werde ich auch nicht tun, aber nach meinem Glauben geschieht es. Jetzt in Peru, von dieser ganzen Impferei, da hat in Peru die Regierung das Impfen angeordnet und das wurde abgestellt, weil jemand schon gelähmt wurde als Folge von der Impfung. Also die Folgen sind da und sagen, nein, also wir lassen jetzt uns nicht mehr weiter impfen und wir lassen unsere Leute nicht mehr mit diesen Mitteln weiter impfen. Alles ist Glaube, auch jetzt Heilung. Verstehst du, viele Menschen werden durch Placebo geheilt. Die trinken Wässerchen und da ist überhaupt nichts drin und die werden gesund durch den Glauben. Ich habe das tollste Medikament, das es überhaupt gibt und dergleichen und ich werde gesund. Und manche, die gesund werden wollen, die erleben übers Kreuz genau das Gegenteil. Also nach unserem Glauben wird es geschehen, egal was wir machen, egal wie wir uns benehmen, unser Leben wird bestimmt von dem, was ich glaube, auch das christliche Leben, auch der Glaube hin zu Gott und so weiter. Wir werden geboren mit dieser Einrichtung, dass ich glaube, dass meine Eltern lieb zu mir sind, dass sie mir was zu essen geben, wenn ich schreie, da kommt jemand und so weiter. Wir sind programmiert auf Glauben. Glaube ist eine innere Überzeugung, ich weiß. Und die Frage ist, weißt du, bist du sicher darüber, was du glaubst? Wenn ich weiß, die Brücke ist stabil, dann werde ich drüber fahren, da werde ich nicht zweifeln und zagen und krabbeln und so weiter. Ich werde Gas geben und durch. So, weißt du genau, was dein Glaube wirklich ist? Ist er stabil genug? Und viele haben Angst. Und dieser alte Hiob sagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Auch Furcht ist ein Glaube an das Negative, an die Umstände, an die Schwierigkeiten. Was glaubst du? Glaube versetzt Berge, sagen wir. Und so ist es auch. Gott hat in der Wüste den Israeliten eine Schlange mal erhöht als Zeichen für Heilung und die Leute mussten nur auf diese Schlange aufschauen, wenn sie gebissen worden sind, wenn sie Schmerzen hatten, wenn sie im Sterben lagen, sie mussten nur einen Blickkontakt zu dieser erhöhten Schlange aufnehmen und sie wurden gesund. Als wenn das etwas Magisches wäre, denn in der unsichtbaren Welt ist etwas Verborgenes, was wir nicht von Haus aus wissen, was wir nicht in den Büchern gelesen haben, der Glaube. Einfach meine Konzentration auf das Wesentliche. Ich muss nur positiv denken. Ich muss nur einfach Optimist sein. Ich muss sagen, ich bin überzeugt, es wird morgen ein glücklicher, schöner, sonniger Tag werden. Und ich glaube das. Ich bin überzeugt, es wird auch werden. So, wir müssen glauben. Die blutflüssige Frau in der Bibel, Jesus hat, die Evangelisten berichten darüber, sie kam zu Jesus und sie sagte, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund werden. Wenn ich nur könnte, wenn ich das schaffe, wenn ich darüber, ja, wenn ich durchhalte, egal was. Glaube ist eine positive Einstellung, ist Optimismus, ist Hoffnung. Hoffnung stirbt immer zuletzt. Es ist mein Wille, ich will leben. Das hat mit dem Glauben was zu tun, ich will. Und wenn du keinen Glauben mehr hast, hast du auch keinen Willen mehr, keine Hoffnung mehr, bist auch nicht mehr optimistisch, bist pessimistisch eingestellt. Der Mensch wird zu dem, was er den ganzen Tag denkt, hat jemand einmal gesagt. Gedanken sind Mächte. Deshalb, Glaube ist so wichtig, dass du das lernst, richtig zu glauben und dein Leben zu meistern. Nicht nur, dass du sagst, ich tue das und ich will das, ich wünsche mir das. Nein, sei überzeugt von dem, was du willst. Der Glaube ist mehr als nur für etwas zu halten. Ich hoffe, ich harre und so weiter. Nein, ich muss überzeugt sein. Überzeugt sein von meiner Meinung, überzeugt sein von meiner Einstellung, überzeugt sein von meiner Hoffnung, überzeugt sein von dem, was ich tue, dass es das Richtige ist, das Beste, das Optimalste. Der Mensch muss seinen Glauben so fokussieren, ein Ziel haben, sich auf das Ziel konzentrieren, ganz arg wichtig, das Ziel verinnerlichen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich weiß, da gibt es über mir einen größeren, einen mächtigen, meinen Boss, Jesus Christus, der Herr und Heiland, den habe ich. So, und dann mache ich mir diese Eigenschaften zu eigen, was ich weiß, nicht was Fleisch und Blut mir erzählen, was mal sagen, was mir in der Schule beigebracht wird. Nein, ich weiß von innen heraus. Ich weiß, das ist es so. Ich habe dieses Aha-Erlebnis. Man kommt niemals an ein Ziel, wenn man kein Ziel hat. Und wenn man sein Ziel nicht definiert oder nicht beschreibt, ich möchte heute nach Spanien, hat Paulus geschrieben. Ob er dorthin gekommen ist, ist eine andere Frage. Aber er hat sich ein Ziel gesetzt. Ich will nach Spanien, egal was. Und genauso ist es wie ein Schiff, das nicht nur einfach sagt, ich fahre, wenn Wind da ist und sich von den Wellen treiben lässt. Das sind viele Christen, leider Gottes, das sind sie so. Und deshalb wundern sie sich, dass sie dann irgendwann einen Schiffbruch erleiden. Wir fahren ins Blaue. Verstehst du, dann fahren wir im Kreis und dann kommen wir wieder an dieser gleichen Stelle morgen wieder raus. Nein, wir haben ein Ziel, wir wollen dort und dorthin und da komme ich auch hin. So viele Christen erleiden Schiffbruch. Sie lassen sich einfach treiben, auch vom Heiligen Geist in aller Liebe. Luther hat diese Stelle falsch übersetzt. Welche der Geist Gottes treibt. Der Heilige Geist jagt uns nicht. Der Heilige Geist leitet uns. Wie ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein netter Geist. Er leitet uns. Der Heilige Geist gibt uns die Ziele vor. Der Heilige Geist steuert uns. Der Heilige Geist gibt uns die Impulse. Alle Kräfte, die in dieser Welt sind, die müssen kanalisiert werden. Nicht nur einfach wild, alles überschwemmt und überflutet von der Herrlichkeit Gottes. Nein, die Herrlichkeit Gottes muss kanalisiert werden. Die Energie, unsere Energie, die göttliche Energie, die muss irgendwie übertragen werden und die muss begrenzt werden und die muss jetzt irgendwie ja eine Leitung dafür haben, einen Kanal dafür haben, dass dieses alles funktioniert. Der Heilige Geist treibt uns nicht. Der Teufel ist, der uns treibt. Das ist ein Dämon. Ich würde mich niemals von irgendeinem Geist treiben lassen. Mach das ganz schnell. Ich kenne solche doofe Leute. Da ruft eine Frau in Heilbronn morgens an um 6 Uhr. Pastor, ich brauche 200 Bücher, die glücklichsten Menschen auf Erden von Demo Schekarian. Verstehst du? Ich sage, so früh heute Morgen, was willst du da machen? Ja, das, der Herr hat mir gesagt im Traum. Weißt du, wenn der Herr etwas sagt, der Herr ist geduldig. Und weißt du, was er heißt? Er lässt sich Zeit. Gottes Mühlenmann, langsam aber trefflich fein, wird er nachmittags auch sagen. Du hast schon den Pastor angerufen und die Bücher bestellt. Weißt du, aber gleich sofort aus dem Bett rausspringen und gleich telefonieren und andere Leute aufwecken im süßesten Schlaf. Nur nebenbei, verstehst du? Aber das sind so viele Leute. Der Heilige Geist leitet mich, der Heilige Geist treibt mich. Der Heilige Geist jagt niemand. Menschen, die so getrieben werden, die werden geistlich und geistig krank. Sind Besessene für mich, auch wenn sie sagen, das ist der Heilige Geist. Die haben diese Geisterunterscheidung nicht, was für ein Geist es ist. Der Geist Gottes und der Heilige Geist und der Teufel und dein Geist, dein Blechkasten, alle sind so miteinander eng beieinander. Wir müssen unterscheiden, was ist es? Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart. Auch wenn es richtig ist, auch wenn es göttlich ist. Oh Herr, das widerfahre dir nicht. Du kennst ja diese Geschichte von Petrus. Wir brauchen Geistesleitung und auch ganz klare Geistesunterscheidung und Geisterunterscheidung. Nicht alles, was fromm und biblisch ist und Positives, das ist alles vom Heiligen Geist. Das dumme Mädchen da in Philippi, die schrie den Männern Gottes nach, da sind Männer Gottes, die sollt ihr unbedingt hören, kommt in diese Konferenz, in diese Versammlung. Und das hat diese Frau täglich gemacht, mehrere Tage, dieses Mädchen mit dem Wahrsagergeist. Und dann hat Paulus gesagt, du, ich habe die Schnauze voll, das reicht mir. Geist, voraus! Und die hat sich so erschrocken und der Geist ist ausgefahren und sie hat ja den Geist verschluckt und das war wieder weg. Sie konnte nicht mehr wahrsagen und ihre Leute konnten kein Geschäft mehr machen. Du siehst, also man muss sich nicht alles hinnehmen, auch wenn es fromm ist, auch wenn es biblisch ist und wenn es christlich ist und wenn es eine gute Reklame sogar ist und es positiv ist. Nicht alles, was positiv klingt, ist vom Heiligen Geist. Wir müssen die Geister prüfen und deshalb ist die Gabe der Geisterunterscheidung eine ganz wesentliche Gabe im christlichen Leben. Hast du die Gabe der Geisterunterscheidung? Kannst du die Geister prüfen? Ist das mein Fleisch? Ist es mein Wunsch? Sind meine Bedürfnisse? Oder ist es wirklich der Herr, dass er das gesagt hat? Deckt sich das mit der Bibel? Was ist das? Und so viele Christen erleiden Schiffbruch. Wo der Heilige Geist ist, hört mir gut zu, da ist Freiheit. Ich kann es machen oder kann es nicht machen. Ich muss es nicht machen. Auch wenn der liebe Gott gesprochen hat, verstehst du? Und ich den Eindruck habe, das steht ja sogar in der Bibel. Ich muss nicht das unbedingt tun. Denn wo der Geist des Herrn, da ist Freiheit, da ist Ordnung, da ist Frieden, da ist Disziplin. Da geht es anständig und ordentlich zu. Die meisten Leute kennen nicht die Bibelstelle, wo es heißt, der Geist ist den Propheten untertan. Wenn ich weissagen will, dann weissage ich. Wenn ich weissagen nicht möchte, dann bringe ich nicht, dann schweige ich, dann trinke ich Tee und Kaffee. Gott wird niemand vergewaltigen. Gott hat uns freien Willen gegeben, ihr Lieben. Deshalb mein Thema heute, der Glaube, der echte, wahre Glaube verändert auch die religiöse Umgebung in uns, bei auch der biblische Glaube, verstehst, uns geschieht nach dem, was wir richtig glauben. Wenn ich dem Herrn vertraue und es vom Herrn empfange, dieses Rema muss ich von Gott haben, dieses inspirierte Wort muss ich mit der Bibel decken, mit dem Logos. Das Ziel des Glaubens ist nicht, was ich mir einrede oder einbilde, es muss von Gott gedeckt sein, es muss vom Herrn sein. Wer hat das dir gesagt? Verstehst du? Und wir haben sogar in der Bibel, dass sogar einmal bei einem König, zwei Könige waren da, der König von Israel und der König von Juda, dann hat Gott gesagt, ich schicke einen Lügengeist. Sogar von Gott ist ein Lügengeist ausgegangen, geh hin, kämpfe, du wirst siegreich nach Hause kommen. Aber der hat es nicht verstanden. Der hat es doch verstanden. Der hat den Propheten dann einsperren lassen und sagt, wenn ich wieder nach Hause komme und ja, und das nicht eintrifft, was du da gesagt hast und dergleichen, dann bist du tot. Du siehst also, Gott schickt auch manchmal einen Lügengeist, damit ich ihn prüfe. Du darfst jetzt nicht erschrecken und sagen, jetzt, was ist mit mir los, was soll ich jetzt richtig glauben? Ich sag dir, was du richtig glauben willst. Bleib hier bis zum Schluss und pass gut auf. In der Bibel heißt es immer wieder, es steht geschrieben. Und dann heißt es wieder, und abermals steht auch geschrieben. Verstehst du? Du musst wenigstens von zwei, drei Zeugen auch die biblische Wahrheit haben, aus dem gleichen Buch, vom Propheten Jeremia, von Jesus, von den Aposteln, in den Psalmen irgendwo, vielleicht Moses, dass er das gesagt hat. Eine Sache steht nach der Aussage der Bibel, besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Da muss dein Verstand dir was sagen, da muss vielleicht dein Nachbar sagen, du Schwester, hör, das ist Blödsinn, was du da machst. Oder Bruder, hör doch auf mit dieser Hochstapelei, du übernimmst dich, überforderst dich. In dieser Zeit, in der wir leben, kannst du das und jenes nicht sagen. Du darfst nicht sagen, das ist der Teufel, der bringt mir Zweifel. Auch der Teufel sagt manchmal die Wahrheit, es steht geschrieben. Der Teufel hat Jesus nicht angelogen, dass Engel ihn tragen werden. Oder dass das und jenes passiert, dass die Steine vielleicht zu Brot werden können. Das hätte alles passieren können. Denn Macht liegt in Jesu Worten. Aber er hat es nicht gebraucht oder nicht missbraucht. Wir müssen also aufpassen, ob wir die Sachen missbrauchen. Glaube kann so leicht missbraucht werden, manipuliert werden. Und eine Sache muss bestätigt werden. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und abermals und nochmals steht geschrieben. Und je mehr Bibelstellen, Belege du dafür hast, desto fester und unerschütterlicher muss dein Glaube sein und kann dein Glaube sein. Deshalb frag immer die Bibel. Was sagt die Bibel dazu, zu diesem Problem? Gewiss, es gibt viele Sachen nicht in der Bibel. Aber soll ich rauchen oder soll ich nicht rauchen? Verstehst du? Du wirst keine Bibelstelle finden über das Rauchen oder Nichtrauchen. So, aber wenn der liebe Gott wollte, dass du rauchst, hätte er dir einen Kamin eingebaut. Verstehst du nur nebenbei? Dann, wir sollen brennen für den Herrn und dergleichen. Weißt du, da wirst du vielleicht das nicht finden, aber die Bibel wird uns zeigen, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wer den Tempel verdirbt, den will auch Gott verderben. Und da gehört nicht nur das Rauchen, da gehören die Drogen, da gehören die Medikamente, da gehört Alkohol dazu, da gehört Saufen und Fressen dazu. Da gehört so vieles dazu. Verstehst du, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott möchte, dass du lange lebst und lange im Dienst und dergleichen. Und das hängt von dir ab, wie du dein Leben gestaltest und wie dein Leben ausgeht. Viele Menschen sind blind, weil sie nicht die Basis haben. Das Wort Gottes ist das Fundament. Darauf solltest du bauen. Dein Glaube braucht ein stabiles Fundament. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So, nicht nur nach der Vernunft geben und sich ausdenken und ausmalen, das ist ja richtig, das wünsche ich mir. Oh, Gott wünscht das Gute, aber nicht alles, was gut ist, ist auch richtig für dich oder für mich. Gott ist unser Zeuge und viele Menschen jagen nur einem Phantom nach, so ein Vater Morgana. Oh, das möchte ich haben, ich möchte verheiratet sein, ich möchte ein Haus haben, ich möchte was Großes machen. Nein, vielleicht will der liebe Gott, dass du nur so häkelst und streckst und Kleinigkeiten machst. Und gar nicht so etwas Weltbewegendes. Gott hat jeden für jeden für einen bestimmten Auftrag bestimmt. Echter Glaube verinnerlicht zuerst mal die biblischen Zusagen. Ist das wirklich mein Auftrag? Soll ich die Steine zu Brot machen? Soll ich eine Schnur abziehen? Weißt du, die Ziele müssen zuerst mal in deinem Herzen von Gott realisiert werden. Du musst diese Empfinden haben. Diese Frau hat vergessen, die Bücher zu bestellen. Bis heute hat sie die 200 Bücher noch nicht bestellt. Verstehst du? Und ich bin schon 30 Jahre hier in Berlin. Aber so ganz schnell, verstehst du? Weißt du, wenn es von Gott ist, dann wird es immer größer und größer und größer, die Sache, diese Vision, diese Schau. Wenn es vom Teufel ist, ist es am Anfang ganz groß, riesig, sofort auf der Stelle. Und am Schluss ist gar nichts mehr da. Am Schluss weißt du gar nicht mehr. Und deshalb, da kannst du ganz einfach prüfen, so, das ist eine Faustregel. Wenn es von Gott ist, Gott hat Zeit. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Es kommt schon. Wenn es wirklich der Herr will, dass ich 200 Bücher bestelle und verteile, das wird kommen. Die Frau hat nicht einmal das Geld gehabt, das zu bezahlen. Die Bücher kosten Geld. Verstehst du, aber gleich 200 Bücher bestellen. Wahnsinn. So, die Ziele müssen uns von Gott offenbart werden. Der Herr muss uns zeigen, das darfst du dir wünschen, das sollst du dir wünschen. Und dann sollst du dem Herrn deine Wege befehlen und auf ihn hoffen. Und er wird dir dann das alles geben, was du dir wünschst. Aber das Ziel muss von Gott sein. Die Bitten müssen wir von ihm empfangen. Nicht nur, ich denke mir was aus, das sind Steine, da könnte ich was machen. Und Gott sagt, ja. Und das sind diese Verheißungen Gottes. Und wir sagen nur dazu, Amen. Wir sollen also nur ganz klar sein. Jetzt pass auf, was jetzt kommt. Jetzt wollen diese ganzen Virologen und die ganzen Pandemie-Spezies, die wollen jetzt verbieten, dass man kein Vaterunser mehr in der Kirche betet, dass man kein Glaubensbekenntnis mehr aufsagt, dass man nicht einmal Amen sagt. Verstehst du, unser Lauterbach da, der selbst in keine Kirche geht, der will sogar das Amen verbieten der Kirche. Die Leute sollen nur nicken oder mit dem Kopf schütteln und dann nach Hause gehen. Wir sind in einer heidnischen Welt mit zwischendurch hineingeraten und ich akzeptiere nicht mehr das, was alles passiert. Was alles gemacht wird, verstehst du? Wir sind in einer gottlosen Zeit, der Antichrist kommt, verstehst du? Der ist schon da, da brauchst du nicht mehr warten. Und der verbietet alles, was Gottesdienst ist. Ist es nicht erstaunlich? Und pass auf, was jetzt noch kommt. Am Sonntag beschließen sie wieder neue Regeln für die Leute, dass du schon um 8 Uhr nach Hause gehen musst. Ich muss nur noch, darf ich gar nicht so lange predigen heute. Verstehst du? Wenn das so ist, verstehst du? Nur nebenbei, was alles noch kommt, pass auf. Wir sind noch nicht fertig, ist noch kein Feierabend. Gott sagt, du sollst bleiben bei dem, was du gelernt hast, was Gott dich gelehrt hat. Das ist Glaube. Wir sollen von Gott gelehrt werden, von Gott offenbart bekommen. Das ist der Weg, ich werde kein Menschenknecht, sondern ich bin Gottes Knecht und Gottes Knechte tun, was Gott will. Und sie gehorchen dem Vater im Himmel und unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Die Bibel offenbart den Willen Gottes und das ist Leben. Und wenn du das weißt, dann lebst du dem nach, dann bist du dem nach eingestellt. Und das ist die Voraussetzung für die Veränderung in unserem Leben. Du musst dich zuerst mal auseinandersetzen. Ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Von wem ist das? Wer hat mir diese Idee in den Kopf gesetzt? Welcher Prediger? Welcher Ganove? Welcher Politiker? Welches Medium? Wo habe ich das her? Fleisch und Blut, die widersprechen dem Geist. Und dem Heiligen Geist. Das ist schon ein großer Unterschied, verstehst du? Du hast plötzlich, ich habe gestern gesagt, wie ist das passiert, da fühlst du dich mulmig, da ist zum Kotzen, dann möchtest du alles hinschmeißen und sagen, nein, das ist nicht vom Herrn, kann niemals vom Herrn sein, da bin ich auf dem Holzweg, da passiert nichts. Wie auch immer. Es ist unpopulär, das, was ich predige jetzt in diesen Zeiten. Wir sind ja in schwierigen Zeiten, aber ich predige vom Kreuz. Wer in das Reich Gottes kommen möchte, der muss über das Kreuz gehen. Da sind Leiden vorausgesetzt, da müssen wir durch viel Trübsal gehen. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht sehen, sondern der Geist. Das, was von innen herauskommt, und der Geist sitzt irgendwo drin, weiß nicht wo, im Kopf, im Herzen, im Bauch, wo auch immer. Das Fleisch will alles geschenkt haben. Jetzt kannst du prüfen, bin ich fleischlich, bin ich geistlich? Das Fleisch will keine Opfer bringen und keinem ein Opfer bringen, das ist das Fleisch. Es will alles so billige Gnade haben, so Sonderrabatte noch und noch halb geschenkt. Echter Glaube ist ein Kampf. Es gibt keine billige Gnade, ihr lieben Geschwister. Tolstoi hat einmal gesagt, jeder denkt, die Welt zu verändern, aber niemand denkt dran, sich selbst zu verändern. Alle sollen sich verändern, meine ganze Umgebung muss sich verändern. Die Geschwister müssen sich verändern, der Pastor muss sich verändern, die Politiker müssen sich verändern, aber ich verändere mich nicht. Typisch. Und du kannst sehen, Gott will bei uns anfangen. Glaube fängt immer bei mir höchstpersönlich an, vor meiner Haustür. Echtes Christsein sind nicht fromme Aktivitäten, Bibelverse auswendig aufsagen und so weiter. Nein, echter Glaube ist, dass ich meine Verhaltensweise ändere, dass ich mich anders verhalte, nicht wie die Welt, wie die Allgemeinheit, wie die Masse. Verstehst du? Die Masse verhält sich tierisch. Und der Mensch wird am Schluss wie ein Tier nur noch seine Bedürfnisse befriedigen. Der wahre Gläubige, dem geht es nicht nur um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Der will Gott dienen, was es auch immer ist. Gott verherrlichen, Gott Freude machen. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Du wirst geschlagen und weißt, was da passiert? Da solltest du die andere Backe anbieten und sagen, hier, bitte schlag mich auch auf die andere Backe. Ist nicht nur, dass ich alles gefallen lasse, aber weißt du, diese Vergeltung, wir leben in einer Welt der Vergeltung, der Rache, der Blutrache, so du mir, so ich dir, nicht richten, das ist die Welt, aber jetzt bin ich verändert durch die Gnade Gottes, ach, ich nehme das alles hin, ich lasse mir alles gefallen. Weißt du, das ist so schwierig, wenn ich als Christ predige, als Pastor predige, ich kann euch nicht alles sagen, und wenn ich sage, dann verlassen sich mich die Leute, unterstützen mich nicht mehr und was weiß ich, beten nicht mehr für mich. Weißt du, wir müssen uns vieles gefallen lassen, wir müssen vieles schlucken. Wir sind in dieser Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in dieser Welt. Ich muss mir manches gefallen. Und was ordentlich ist, was richtig ist, das mache ich. Was aber gegen meinen Geist geht, gegen Gott, Gottes Geburt geht, das werde ich nicht tun. Da gehe ich lieber zum Schafott. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, heißt es in der Bibel einmal. Er wird nicht fliehen, er wird sich nicht aufgeben, er wird nicht aufhören zu kämpfen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der lebt richtig, der weiß, das werde ich tun, das soll ich tun. Ich liebe und ich gebe weiter, was ich kann und so gut ich kann. Ich tue, was ich kann. Und es ist so wichtig, dass wir als Glauben nur das tun, was wir können. Was wir nicht können, sollen wir lassen. Es ist nicht Gottes Wille. Nur das tun, was wir können. Der Gläubige wird den Problemen und Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Der Gläubige wird seinen Weg zu Ende gehen, egal was es ist. Das wird der Gläubige tun. Er wird seinen Aufgaben, auch wenn sie jetzt kompliziert sind, nicht ausweichen. Er hat ein Versprechen gegeben und er steht zu diesem Versprechen. Er ist konsequent. Er denkt richtig, in die richtige Richtung. Ich kann meinen Gott nicht absagen. Soll ich meinen Gott verwerfen? Und das ist, was mich stark macht, unerschütterlich macht. Ich weiß, Gott wird mich durchtragen, er wird mich versorgen. Ich denke nur an Elia. Gott hat zu ihm gesagt, auch das war auch eine schwierige Zeit. 3 Jahre. Sei doch froh, wir haben jetzt ja 7 Monate Corona. Aber der musste 3 Jahre wegen dieser Trockenheit sich verstecken am Bach Krit. 18 Monate und dann 18 Monate bei dieser Witwe in Sarepta. Und das hat er durchgehalten. Und das hat Gott ihm gesagt, das soll er tun. Und das hat er konsequent getan. Versteck dich, verbirg dich am Bach Krit und lass dich von Raben versorgen. Das nächste Mal lass dich von der Witwe versorgen. Und das ist im Glauben leben. Nicht nur einfach irgendwas tun, was fromm ist. Nein, das tun, was Gott gesagt hat. Tu den Willen Gottes. Und das verändert den Menschen äußerlich. Und dieser Elia wurde äußerlich verändert. Was glaubst du, nach 18 Monaten am Bach, wie gelassen, wie ruhig er war? Wie friedlich er war. Er denkt, oh, hat er die Raben gerufen. Verstehst du? Ich kann mir vorstellen, er hat sich mit den Raben unterhalten und den Raben Dankeschön gesagt. Der ist mit den Raben zusammengelebt. Oder später bei der Witwe. Da hat er ihr die ganzen Kümmernisse und Kümmerleins, das sich angehört, was die alte Frau da erzählt hat. Wie sie geklagt hat. Weißt du, so eine Witwe, die kann ganz gut schnattern. Ich habe mal in Stuttgart eine Witwe gehabt, unsere Emma. Ich werde nie vergessen, wenn ich sie besucht habe. Sie hat so oft schon ihre Geschichte erzählt, dass sie die Geschichte besser kannte wie sie selbst. Und dann sage ich so und so und so. Und der hieß Adolf, dieser ihr Mann, der Verstorbene, der Selige. Und dann habe ich gesagt, der Adolf hat das so und so. Sag mal, warst du dabei, dass du das so genau weißt? Und so wird es auch dem Elia gegangen sein mit dieser Witwe. Das war so eine Nervensäge vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber sie war konsequent, sie war gläubig und sie sagte, ich mache jetzt meine letzte Mahlzeit und wir werden sterben. Und dann sagt der Herr zu ihr, ja gut, du sollst backen und du sollst mich versorgen. Das war auch ein Akt des Glaubens, dem Elia das, den ersten Flinsen oder Pfannkuchen rauszubringen und zu sagen, guck mal, das ist jetzt für dich, das Erstlingsgabe. Ja, im Glauben etwas zu geben, was man nicht hat, die mit Tränen sehen, in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Jetzt ist eigentlich die gute Zeit, irgendwo einzusteigen, etwas Positives zu machen. Jetzt könntest du eine Geschichte schreiben für dein Theaterstück, verstehst du, oder sonst was. Ja, etwas unternehmen. Jetzt ist eine Zeit, die Zeit der Ruhe. Ab und zu mal gucke ich Fernsehen. Und da ist ab und zu mal irgendein Musiker. In dieser Zeit, da bin ich kreativ geworden, habe ich Lieder geschrieben, eine neue CD habe ich gemacht. Für mich so persönlich, verstehst du? Du kannst kreativ sein. In dieser Corona-Zeit, in der Zeit der Stille, wo nichts läuft, wo alles verboten ist, wo nichts passiert. Verändere dich. Weißt du, die Zeit ist zum Verändern, nicht nur zum Schlafen, auf der Couch zu liegen und zu dösen. Verändere dich, verändere die Umstände, verändere deine Situation, was auch da sein mag. Verändere dein Inneres. Fang an, einen großen Gott zu glauben. Fang an, Gedichte zu schreiben. Du glaubst gar nicht, wie poetisch manche sind. Meine Oma, die hat im Alter, sie hat gesagt, das ist so langweilig, ich kann nicht mehr so laufen, ich kann das nicht mehr. Und die Augen haben auch nicht mehr mitgemacht beim Häkeln und Stricken. Dann hat sie angefangen, Gedichte zu schreiben, dass sogar der Evangeliumsrundfunk einige Gedichte nachher vertont hat, Peter von Wörten, also einige Lieder zu Liedern gemacht. Verstehst du, aber sie hat die Gedichte geschrieben, so Vierzeiler, sie hat Spaß bekommen, einfach Gedichte zu schreiben. Das hat sie dem Evangeliumsrundfunk geschickt. Ob sie das in Mülleimer schmeißen, hat sie gesagt, oder vielleicht ist jemand, der was draus macht. Und du musst sehen, deine Kleinigkeit, das Wenige, was du hast, das ist Glaube, dass du das Wenige einsetzt zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Ob das jetzt ankommt oder nicht, irgendetwas bleibt hängen, irgendetwas kommt mal durch und was weiß ich. So, nichts geschieht auf dieser Welt, was nicht zuerst in deinem Kopf entsteht. Weißt du, eine Vision, eine Offenbarung, also jetzt schreibe ich Gedichte, aber ich schreibe nicht die Gedichte nur fürs Papierkorb, ich schreibe die Gedichte, und die hat immer ganz fleißig dem Evangelium zum Rundfunk die Gedichte geschickt. Immer so häftchenweise, verstehst du, was sie alle so Gedichte, sehr schöne Gedichte geschrieben. Und wir haben auch eine Schwester hier in der Gemeinde gehabt, die hat auch ständig Gedichte von ihrer Mutter vorgelesen, hier immer wieder so in der Gemeinde. Die Gedichte von der Mutter, die sind sogar den Leuten als Segen geworden, diese Gedichte. Du kannst ein Segen sein über dein Grab hinaus, über deinen Tod hinaus, und wir sollen Spuren hinterlassen. Das, wenn wir nicht mehr da sind, dass wir ja Gedichte, Stücke zurückgelassen haben. Ja, und schau, die ganzen großen Künstler, Shakespeare und all diese großen Dichter, sie haben Spuren zurückgelassen. Die sind schon längst verfault, die gibt es nicht mehr. Aber ihre Gedichte gibt es noch, ihre Sprüche, auch wenn es nur ein Spruch ist. So, lass Sprüche manchmal los, lebe im Glauben. Lass so einen Spruch los. Egal, ob das jetzt von Gott war oder du durch den Heiligen Geist beim Beten bekommen hast. Ein Spruch. Ein Spruch ist, du sprichst etwas aus, du proklamierst etwas. So, du solltest etwas loslassen, etwas weitergeben, etwas verbreiten. Das ist im Glauben leben. Nicht nur für sich. Alles für sich verbraten, für sich vernaschen. Nein, das ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Wir sollen für andere da sein. Weitergeben. Wir sollen produktiv sein. Ein Mensch kann verändert werden durch Liebe, durch gute Worte, durch Ermutigung und nicht nur durch Gebote und Verbote. Ja, Gesetze haben die Menschen noch nie verändert. Im Gegenteil, Gesetze haben die Menschen erst schlimm gemacht. Verstehst du diese Gesetze? Schreib doch ein. Ich habe das so buchstäblich erlebt, als wir hier nach Deutschland kamen, in Altötting. Da wurde Rasen gesät auf dem Grundstück, da vor unserem Haus, und da hieß es, betreten, verboten, wurden Schilder aufgestellt, dass man nicht über den Rasen läuft. Und was machen die lieben Leute? Die gehen erst recht durch den Rasen. Verstehst du? Du musst nur verbieten. Wenn du etwas erreichen möchtest, verbiete es. Und dann werden die Leute tun. Verbiete es, das nicht zu machen. Und ich sag dir, du wirst ein Wunder erleben, was da passiert. Aber Liebe. Liebe verändert Menschen. Glaub an diese Liebe. Fang an, in der Liebe zu leben. Die Liebe ist das Größte. Alles vergeht. Lies mal 1. Korinther 13. Sprachen, Gebete vergehen, Sprachengesänge hören auf, Weissagung hört auf, große Wunder, Dämonenvertreibung, alles hört auf, aber die Liebe bleibt ewiglich. Und die Menschen heutzutage haben die Liebe verloren. Lass dir die Liebe nicht nehmen. Und das ist im Glauben leben, dass du dir nicht nehmen lässt, die Omi zu besuchen, dass du dir nicht nehmen lässt, irgendjemandem Kranken zu dienen. Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ihr habt euch verbieten lassen, von der Regierung nicht zu besuchen. Ihr habt der Regierung mehr gehorcht als meinem Wort. Ja, das wird Jesus sagen. Und ihr habt die nicht angerufen und denen habt ihr nichts Gutes getan. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet, nur weil die Regierung es euch verboten hat. Du solltest die Liebe dir nicht verbieten lassen und dich da verbiegen lassen, wo lauter Staat, Gesetz und so weiter, vor lauter Ordnung und Humanismus. Und das Herz der Menschen ist versteinert heutzutage. Man hat ja jeden Sozialfaktor verloren. Wo ist noch die Liebe? Verstehst du, so grüßt man sich wie mit Ellenbogen, wie Wilde. Nicht einmal die Wilde grüßen sich so im Dschungel, verstehst du? Weißt du, wie Wilde sich grüßen in manchen Ländern? Nase zu Nasenspitze. Verstehst? Und das überträgt sich nicht, aber die Wilde sind manchmal viel weiter als die ganzen zivilisierten Völker. Ich spotte. Warum? Weil ich weiß, Gott spottet ihrer. So, wir haben keinen Mangel an Sachverstand, an Wissen und Können und so weiter, aber einen großen Sachverstand oder großen Mangel an Liebe. Wir haben so großen Mangel an Liebe in unserem Volk. In Markus Kapitel 11, Vers 24 sagt Jesus, darum sage ich euch, was ihr bittet werdet und wenn ihr betet und glaubt und so weiter, das werdet ihr empfangen. Wir sollten um mehr Liebe beten. Lieber Gott, ich brauche mehr Liebe für die Menschen auf der Straße, für die Komischen, für die Perfektionisten, für die Gesetzlichen. Ich brauche mehr Liebe für die Verschobenen, für die komischen Menschen. Ich brauche Liebe. Gott, gib mir Liebe. Für die Kranken, für die Schwachen, für die Armen. Bitte, und es wird dir gegeben werden. Glaube verändert die Umgebung, verändert unser Leben. Echter Glaube verändert uns so wie das Chamäleon sein Fell, seine Haut. Da, wo du stehst, in dessen Nähe, wo du bist, die Farbe nimmst du an. Wenn er hier am Pult wäre, der wäre hellbraun. Wäre bei dir vielleicht hinten, würde schwarz gestreift sein, verstehst du? Oder wie auch immer. Der nimmt die Farbe an, da wo er ist. Und wir sollten den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Grieche, den Deutschen ein Deutscher, den Spanier ein Spanier. Die Liebe färbt ab. Und wir färben ab. Du behältst deine Identität innen drin, das was du bist, das wirst du bleiben als Chamäleon. Aber du veränderst das Umfeld, du passt das an. Den Juden ein Jude, dann schimpfst nicht auf die und jene, sondern das bist du ein Pharisäer. So Paulus war auch so einer. Der hat sich immer angepasst. Echter Glaube verändert sich immer, nimmt die Farbe, das Wesen, die Umgebung, die Nähe an. Und wenn du in der Nähe Gottes bist, nimm die Nähe Gottes an. Und so nah wie du dem Heiland bist, so färbst du auch ab von der Liebe Gottes, von seinem Wesen. Die Nähe Jesu verändert die Menschen immer wieder. Wenn du in der Nähe Jesu bist, da kannst du noch so pessimistisch sein, da wirst du glauben, wenn du die Zeichen und Wunder siehst, was da alles passiert. Leute werden am laufenden Band geheilt beim Herrn Jesus. Ja, befreit von Dämonen, was weiß ich, die werden ermutigt. Und da wirst du ein optimistischer Mensch. Bei Jesus wird man ein Optimist. Wirf dein Vertrauen nicht weg, hat der Herr gesagt, es hat eine große Belohnung. Um Veränderungen zu erleben, und darüber spreche ich heute, brauchst du keine große Beratung. Du brauchst nur die Anwesenheit des Herrn. In deiner Nähe, Herr, ist mir wohl. Und wenn es dir innerlich wohl geht, in der Nähe Jesu, dann passiert unheimlich viel. Arthur Blessed, einer, der bei mir in Stuttgart mal war und das Kreuz durch die Kontinente getragen hat, hat mir eine tolle Botschaft gegeben, von der bin ich nicht mehr losgekommen. Dann hat er gesagt, Pastor, der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in knochenharte Arbeit machen können. Wenn Gott uns begegnet, wir von oben betankt werden, aus der Luft, vom Herrn, da werden wir bereichert, da werden wir von oben bedient, da bekommen wir Impulse, Inspirationen. Was glaubst du, was da passiert? Der Heilige Geist führt uns durch die Bibel. Er ist unser Berater. Und wer die Salbung hat, der braucht niemand, dass er groß belehrt wird. Was soll ich machen? Pastor, was soll ich machen? Soll ich mich impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen? Was glaubst du? Immer wieder schlagen Leute mir so an. Soll ich mich impfen lassen? Soll ich mich nicht impfen lassen? Was soll ich machen? Was ist richtig und was ist falsch? Frag doch den Herrn. Lass dich vom Heiligen Geist zeigen. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, was du zu tun und zu lassen hast. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. So heißt es im Psalm 23. Alles, was nicht aus dem Glauben herauskommt, jetzt pass auf, wieder noch eine Wahrheit. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Alles, was nicht aus deinem Inneren kommt, was nicht auf dein Mist gewachsen ist, Entschuldigung, das ist nicht von Gott. Es muss von dir selber kommen. Ich habe es vom Herrn empfangen, hat Paulus einmal gesagt. Das muss von Gott gewirkt werden, sonst ist alles nur Leerlauf. Nur Zeitverschwendung, ja, und bringt nichts. Du musst es vom Herrn empfangen, egal was es ist, ob dies oder jenes, ob du was sagen sollst oder nichts sagen sollst, ob du still sein sollst, was du tun sollst, ob du dort hingehen sollst oder nicht hingehen sollst, das muss vom Herrn dir gezeigt werden. Ob du die unterstützt oder jene unterstützt, es muss dir vom Herrn gezeigt werden. In der Bibel heißt es einmal, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Ja, wie sieht es aus bei dir? Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt, das meine ganze Weltvorstellung erschüttert. Das Wort Gottes ist ein zwieschneidiges Schwert und schneidet Mark und Bein, so steht es in der Bibel. Da wird alles getrennt und es bringt positive Ereignisse. Lass die Bibel zu dir reden. Du hörst sowieso nicht auf einen Pastor oder einen Bruder, Schwester, einen Ältesten oder wen auch erst. Viele Leute sind so ungehorsam. Und da kann Gott nichts tun in ihrem Leben. Dann nimm die Bibel, geh auf deine Knie und fang an zu lesen. Was sagt der Herr dazu? Und du wirst sehen, was Gott alles sagt. Nur der Glaube, der Gehorsam bringt positive Veränderungen. Das, was du liest und du gehorchst und du tust, ein Täter des Wortes wirst. Ezekiel Kapitel 11, Vers 19 lese ich. Und da heißt hier, das, was der Herr tun will. Und wenn der Herr das nicht tun, dann kannst du dich abstrampeln, so viel du willst. Es wird nichts passieren. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben. Gott sagt, ich will ihnen ein anderes Herz geben. Und einen neuen gewissen Geist, steht in manchen Übersetzungen. Und hier heißt es nur ganz einfach bei mir, einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe. Und ihnen ein fleischendes Herz geben. Damit sie in meinen, nicht in den Judengesetze, sondern in meinen Gesetzen und Geboten wandeln. Auch nicht in der Bibel geboten, sondern in meinen Geboten, was ich ihnen sage. In diesen Geboten wandeln, danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Alles andere ist Flickerei. So neuen Lappen auf alles Kleid drauf zu flicken, das verträgt sich nicht, das reißt. Das hält nicht lange. Der echte Glaube an Gott verändert zuerst mal das Innere. Meinen inneren Schweinehund. Entschuldigung. Aber das hat jeder in sich irgendwo. Das zeigt er meistens nicht, das maskiert, trägt Mundschutz, in der Krise wahrscheinlich, verhält sich ruhig. So, der echte Glaube verändert das Innere, meine Umstände, zuerst meine Umgebung, dass ich die Dinge ganz anders sehe, meine Motive, meine Standpunkte. Da behaupte ich mich, das muss so sein. So spricht der Herr. Vergiss es, das spricht gar nicht, das ist nur deine Einbildung. So viele Leute, jetzt ist ein Pfarrer verurteilt worden für 8000 Euro Strafe, weil er da ja jemand beleidigt hat, als Rassist oder was weiß ich, als ja, Prediger, ist egal, ist verdonnert worden und er besteht auf seine Standpunkte, das ist so. Weißt du, wir müssen Gott nicht verteidigen, wir müssen die Wahrheit nicht verteidigen. Lass doch den Löwen hier aus dem Zoo raus, der wird sich schon selber verteidigen. Ja, die Beweggründe, die müssen vom Herrn sein. Meine Beziehungen, die müssen vom Herrn sein, von innen her, dass ich sage, du, der Mann ist nicht sympathisch, der gefällt mir nicht, aber weil Gott ihn liebt, weil Gott ihn geliebt hat und weil er ein Kind Gottes ist, weil sein Name im Buch des Lebens ist, deshalb muss ich auch lieben, auch die Unsympathischen. Ja, ein echter Glaube, der geht auf die echten Lebensbedingungen, was das Leben einem geschenkt und gegeben hat, darauf ein, so hat Gott gefügt. Ich kann mir meine Freunde aussuchen, aber meine Geschwister kann ich mir nicht aussuchen. Auch deine Glaubensgeschwister in der Gemeinde kannst du dir nicht aussuchen. Und der Herr tat hinzu zur Gemeinde, da gläubig wurden, einen Zeloten, einen Zöllner, und verstehst du, das sind wir Feuer und Wasser, diese ganzen zwei Extreme, und diese waren alle im Jüngerkreis Jesu, dieser Judas Ischariot und dann diese Galiläer von da oben, diese ganzen Rebellen, diese Führungen. Du musst deine Geschwister nehmen, wie sie kommen, nacheinander, auch erkenntnismäßig und wachstumsmäßig, reifemäßig, entwicklungsmäßig, wie auch immer. Und es kann nur der liebe Gott einem schenken, dass man verändert wird von innen her. Ich kann auch die Unsympathischen lieben, auch die Komischen, auch die, in der Bibel heißt es, auch die Sonderlichen. Ich weiß nicht, ob du so die Sonderlichen kennst, aber in der Bibel heißt es, man soll auch dem sonderlichen Chef als Sklave, als Knecht dienen, als wenn wir dem Herrn dienen würden. Die Sonderlichen, die gucken, da gucken wir, da ist noch Staub dran, siehst du es nicht, hast du es nicht gesehen. Weißt du, die immer so hinterher kontrollieren und spionieren, diese Sonderlichen. Und wir sollen diesen Sonderlichen so dienen, als wenn wir dem lieben Gott dienen möchten, diesem Chef. Vielleicht, ich weiß es, ich war Lehrjunge und das Erste, was ich tun musste, ich musste von einem Regal auf den anderen die ganzen Sachen nur transportieren, verstehst du? Und ein Regal putzen und dann das andere wieder zurückbringen. Das war meine erste Beschäftigung in den Lehrjahren. Und ich habe gemerkt, mein Gott, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich musste lernen und genau das Gleiche müssen wir auch im Geistlichen lernen, denn das sind die Lehrjahre bei dem Heiland, keine Herrenjahre. Da ist es nicht immer, dass es Kuchen gibt und dass alles perfekt ist und vollkommen ist. Durch den Heiligen Geist erleben wir täglich Erneuerung, diese innere geistige Umgestaltung. Durch den Heiligen Geist erleben wir, dass wir einfach aus der Gnade herausleben können. Ja, und die Gnade, die ich habe, und einfach in der Gnade bleibe, treu bleibe bis zum Schluss, dann löse ich eine Lawine aus. Echter Glaube zahlt sich am Schluss aus. Nur der Glaube an Jesus kann Menschenherzen verändern. Du kannst die Menschen nicht verändern, du kannst sie erziehen und verziehen, das kannst du. Aber verändern kann nur der Heilige Geist. Und viele Christen beten, oh Herr, verändere meinen Bruder, verändere meine Schwester, verändere die Schwester in der Gemeinde, verändere den Pastor, verändere das. Nein, weißt du, was da passiert? Ich sage dir, was ich erlebt habe. Der Heilige Geist verändert nicht die anderen, der verändert mich. Dass ich eine andere Einstellung bekomme zu der Person. Dass ich die anders sehe, dass ich einfach sage, ja, guck mal, jetzt verstehe ich, warum er das oder sie das und das macht. Denk an den Mann in Gadara. Niemand konnte diesen der Besessenen binden, nicht einmal mit eisernen Ketten. Und da kommt Jesus und der sagt, zieh dich an. Also so läuft man nicht rum. Und der wurde zog sich anständig an. Diese Dämonen sind ausgefahren und fragte, ja, was muss ich jetzt machen? Euch Juden gefällt ja nicht, dass ich Schweine züchte. Was soll ich machen? Soll ich die Schweine verkaufen? Soll ich da Sülze draus machen oder Wurst? Was soll ich da draus machen? Und weißt du, was der dann einfällt? Dann sieht er im See Genezareth, soll ich die Schweine in den See jagen? Und das sind nicht die Dämonen, die dann in die Schweine gefahren sind und die Schweine in den See gejagt haben. Nein, der Mann ist befreit worden. Und der Mann selber hat seine 3000 Schweine in den See gejagt. Kommt, frisst. Und jetzt haben wir deshalb so viele Wildschweine da unten. Nur spaßhalber, verstehst du? Ja, so, wenn ein Kinobesitzer oder sonst was, so ein Sechs-Kinobesitzer, wenn er sich bekehrt, dann wird er auch sagen, was soll ich jetzt damit machen? Ich werde aufgeben und ich werde andere Filme vorführen oder ich werde ein anderes Kino machen. Das waren seine Schweine und er konnte mit seinen Schweinen machen, was er wollte. Und der Herr Jesus hat auch nicht zugelassen, dass die Schweine, dass die Teufel die Schweine kassieren. Nein, das hat er selber gemacht, das waren seine Schweine. Und genau das Gleiche, verkauf es, das und das, was dir zu schaffen gemacht hat, löse dich davon, das ist dein Geschäft. Der Glaube verändert, dass du eine andere Einstellung hast. Ich habe solche Leute, die dann nicht mehr Zuhälter waren, die haben das Geschäft aufgegeben und sind dann reelle Arbeit nachgegangen oder Drogenhändler, die Christen geworden sind. Ja, die wurden verändert, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht mehr. Ein lieber Bruder, der sich bekehrt hat, Emanuel, so hieß er, der kam von Denkendorf, übrigens in der Gemeinde. Der steht vor der Tür, da steht eine Schwester unten und ladet ein. Dann sagt er, aber ich habe Hunger. Dann sagt er, komm, ich kaufe dir eine rote Bratwurst und kaufe Bratwurst, aber du musst in die Versammlung kommen. Und dann kam er oben, hat sich bekehrt und er war Maler und in seiner Firma war Stehlen, Gang und Gebe. Dann sagt der Chef zu ihm, Emanuel, pack die Fließen auf meinen Lieferwagen, dann sagt er, nein, ich bin jetzt Christ geworden, ich stehle nicht mehr. Das ist Veränderung, dass man nicht mehr stehlt. Und er hat nichts gemacht, der wurde entlassen auf der Stelle, da hat er gesagt, du kannst deine Papiere nehmen. So ist es, wenn wir an Gott glauben, das ist nicht nur das nur, Halleluja, nein, dann wird, dass du entlassen wirst, dass du dein, was weiß ich, gestrichen bekommst, dies und jenes, dass du die Wohnung gekündigt bekommen hast, wenn du nicht den Leuten so machst, wie sie es gerne hätten. Wir lesen der Bibel in Philippi, da heißt es, und in Philippi tat der Herr der Lydia das Herz auf, dass sie glauben konnte, dass sie die Apostel aufnehmen konnte. Der Herr tat ihr das Herz auf. Gott muss uns das Herz auftun und Gott muss uns die Hände auftun, dass wir die Armen unterstützen können, Reich Gottes unterstützen können. Der Herr veränderte Saul von Tarsus, dass aus diesem Wüterich ein Heidenmissionar wurde. Der Herr veränderte. Jesus steht im Weg plötzlich. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Stell dir mal vor, sowas würde heute noch passieren. Ja, aber der Herr Jesus hat ihm keine Predigt gehalten, was er alles tun muss. Er sagt, geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du zu tun hast. Geh in die Gemeinde, hör die Predigten von Pastor Matudis und dann geht die Sache weiter. Der Herr veränderte ihn durch die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der liebe Ananias, der geht hin, der hat Angst. Ach, dieser Studierte, dieser Philosoph, Doktor, was weiß ich, was dieser Saul von Tarsus war, der war beim Gamaliel, saß in seiner Schule, eine sehr fromme Schule, und ja, ich habe von diesem Mann schon so viel gehört, ich habe Angst vor dem, ich bin dem nicht gewachsen. Aber der Herr, wenn der Herr jemanden irgendwo hinschickt, dann bist du immer der Situation gewachsen. Ananias, geh, dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug, aber vorher war er das nicht. Ja, und der Herr sagt ihm sogar, und es wird ihm schwer sein, dagegen auszuschlagen. Gott spricht. Und wenn Gott spricht und dann Gott etwas gibt und Gott etwas befiehlt, dann nimm es aus seiner Hand und tu es. Gott sprach, es werde Licht. Er hat geglaubt, dass es passiert, wenn er spricht. Auch Gott musste glauben, es werde Licht. Und dann plötzlich, knips, 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 überall gehen die Lichter an. Die Bibel sagt über Wort Gottes einmal, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, das ist ein Wort vom Herrn. Das, was du tust, was du glaubst, was du annimmst, was du von Gott erhoffst, das ist vom Herrn. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und dann erzählt dieser Prophet, wie der Regen vom Himmel fällt und so weiter und der Schnee vom Himmel fällt, den Boden befeuchtet und so weiter. Das Wort Gottes musst du nicht groß entfalten, es entfaltet sich selbst. Lass es einfach laufen. Nimm das Wort Gottes als bare Münze. Du musst über das Wort Gottes dir keine großen Sorgen machen. Ist es nur bestimmt, wird das Bestimmte, das wird ausrechnen, wozu es bestimmt ist. Nur der Glaube an Jesus allein kann die Menschenherzen verändern. Deshalb, wenn Gott spricht, fürchte dich nicht vor diesem großen Knauz da, diesen Saul von Tarsus. Ananias, geh hin. Und das erzeugt Glauben dann. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen. Ich soll zu dir kommen, dir die Hände auflegen und dich wieder sehend machen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Er sprengt Fesseln, ist befreit vom Satan. Da hörst du Wahrheiten. Und dann sagt der Mensch, das habe ich noch nie gehört, so hat noch mein Pastor nicht gepredigt, was du hier vielleicht hörst. Deshalb Berliner Predigten sind total anders als die anderen Predigten, die du sonst Land auf Land ab hörst. Höre, was Gott dir zu sagen hat. Ich bete vor jeder Predigt und sage, lieber Gott, ich möchte nur das predigen, was du sagen möchtest. Mich interessiert vieles nicht mehr. Verstehst? Wichtig ist es, dass ich das rüberkommt, was rüberkommen muss. Und ich bin überzeugt, immer wieder erlebe ich, wie Gott spricht, sogar in den alten Predigten. Ich bin erstaunt, sogar die alten Predigten, wo sie schon längst abgelegt sind, wo ich nicht mal den Umriss mehr finde, aber diese Predigten sind im Internet, Leute hören und werden gesegnet. Höre, was Gott sagt, was Gott zu dir sagt, was er dir persönlich sagt, was er dir zu sagen hat. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Das ist ja ganz wichtig. Was denkst du über mich, lieber Gott? Was bin ich von dir, vor dir? Bin ich ein Heuchler? Bin ich ein Pharisäer? Bin ich Martha? Bin ich Maria? Was bin ich denn vor dir? Lieber Gott, was bin ich? Gott tut nichts, ohne vorher durch seine Knechte etwas anzukündigen und was zu sagen. Nicht nur was kommt, sondern was ist. Deshalb hör die Predigt. Seine Knechte sind Menschen, die Gott gesandt hat, die er zu ihr selbst verändert hat. Die Knechte Gottes sind zuerst Menschen, die Gott begegnet sind, die selbst ja, umgekrempelt sind, die da Ananias, ach Herr, ich möchte lieber nach Afrika gehen. Ich gehe nicht zu dem Saul von Tarsus, das ist mir zu gefährlich. Der hat ja Haftbefehl gegen mich. Der wird mich nicht mehr lebendig rauslassen, wenn ich zu dem komme. Du schickst mich in Löwenrachen. Lieber Gott, was hast du dir gedacht, dass du gerade mich rausgesucht hast? Was macht meine Gemeinde, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, und so hat Ananias gesagt. Und gerade da muss er sich überwinden, dass er hingeht, zitterig und sagend. Da klopft er ganz leise an. Ist hier jemand? Ja, und so passiert es. Oder wie Petrus. Gott hat ihn gebraucht und Gott hat zu ihm gesagt, und lieber Bruder, lieber mein Knecht und mein Diener, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke die anderen. War der Kerl nicht bekehrt? Hat er Jesus nicht gefolgt? Hat er nicht Zeichen und Wunder gewirkt? Ist er nicht auf dem Wasser spazieren gegangen? Und dann sagt der Heiler noch, wenn du dich mal bekehrst, du hast so viel erlebt, lieber Bruder, und bist du gar nicht bekehrt in den Augen Jesu. Und da passiert es. Ja, der Petrus musste durch persönliche Krisen gehen, durch Erschütterung, durch Zerbruch muss er gehen, hat bitterlich geweint über sich. Mensch, was für ein Typ bin ich. Vor diesem kleinen Mädchen schäme ich mich da. Weine ich sogar. Ich kenne dich nicht und verfluche mich selber. Nur der Verwandelte kann andere verwandeln. Wenn du verändert bist, wenn du den Weg gegangen bist, kannst du auch den anderen zeigen, mein Bruder, so geht es auch. Nicht nur immer auf der Halleluja-Höhe, nein, unten durch. Und dann kommst du hin, wo du hin solltest. Der Glaube hält uns fit, lebendig. Ja, dass du immer wieder was Neues ausprobieren musst und darfst. Das ist Gnade, dass du das alles darfst. Immer wieder was Neues. Heute ist so und morgen ist so. Petrus liegt im Gefängnis und schläft. Und plötzlich kommt der Engel zu ihm und sagt, steh auf, schnell, wir hauen ab. Und du siehst, der wird aus dem Gefängnis geführt. Dann kommt es zu, wo die Gemeinde ist, zum Gemeindezentrum, klopft an und da kommt das Mädchen an der Tür und horcht. Und dann sagt er, ich höre die Stimme, den Geist des Petrus. Ich glaube, Petrus ist draußen. Und dann kommt einer von den Ordner raus und sucht und sieht, ja, Petrus ist da. Ganz schnell, ich muss hier weg. Verstehst du? Du siehst, wie Petrus ist. Er ist vom Herrn geleitet und geführt und er weiß, was zu tun und zu lassen ist. Menschen, die glauben, die sagen jetzt nicht, lass uns jetzt eine große Versammlung, Lob- und Dankversammlung machen. Nein, der Herodes wird kommen und wird mich suchen, wo bin ich geblieben? Denn in der Bibel heißt es, und der Herodes suchte, wo ist Petrus geblieben? Der Mensch, der glaubt, ist klug und weiß, was er zu tun hat. In der Bibel heißt es, ihr Christen seid klug und ohne falsch. Du sollst cool sein, du sollst dein Gehirn einschalten, auch wenn du glaubst. Du sollst nicht die Augen zumachen und dann blind durch die Gegend fahren. Der Glaube ist es, was uns von Situation zu Situation ganz individuell führt. Nur wer sich selbst ändert, bleibt lebendig, wird ständig nach neuen Wegen suchen, wird flexibel bleiben, der rostet nicht ein. Nur wer wirklich geführt wird, geleitet wird vom Heiligen Geist, nicht nur getrieben. Bist du schon verändert? Hast du schon das Wunder der Gnade Gottes in deinem Leben erlebt? Diesen Zerbruch, diesen Aufbau, was auch immer ist. Gott erlaubt in unserem Leben Zerbruch. Denn der Glaube entsteht nur über Zerbruch. Das wird nicht mehr gepredigt. Ist nicht populär. Ist nicht Halleluja, Lob und Dank. Da kommen nicht die Dokaten vom Himmel herab. Nein, Gott zerbricht uns. Eine Not kommt auf unser Leben. Ja, weißt du, manche Leute, die können nur erlöst werden durch Leiden. Da kannst du predigen, was du willst. Die kapieren es nicht. Die verschlimmern ihre Lage noch mehr, als es vorher war. Wenn du ihnen was ratest, das und das zu tun, die kommen gar nicht raus aus dieser ganzen Situation. Gott erlaubt, dass Krankheit geschieht, dass Scheitern geschieht in unserem Leben, damit er was Neues anfangen kann. Wie heißt es in der Bibel? Pflügen ein Neues. Und was wird beim Pflügen passiert? Das wird umgekippt. Das, was unten ist, kommt nach oben. Was oben ist, kommt nach unten. Das ist Pflügen ein Neues. Nach jeder Krise gibt es immer eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber bei mir ist es so, nach jeder Katastrophe, nach jedem Zweifel, nach jeder Anfechtung, plötzlich, da kommt das, was unten war, das kommt alles raus. Und da kommen die ganzen Würmer und dann alles mögliche, Käferchen, verstehst du? Und da kommt diese Humus-Erde wieder nach oben. Wir merken, was falsch gelaufen ist, wo wir gutgläubig und naiv waren, so leichtfertig gewesen sind, abergläubisch womöglich auch, wo wir dachten, ja, wir müssen unsere Liebe verdienen. Und dann merkst du plötzlich, wenn du im Glauben anfängst zu leben, mit dem Herrn zu wandeln, ich muss die Liebe nicht mehr verdienen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich gut bin, weil der Herr in mir ist. Halleluja. Ein Beispiel. Also viele wollen, dass man sie sieht so lieb, brav und angepasst, so hilfsbereit. Ja, aber dann muss irgendwo eine Erschütterung kommen, muss der Laus über die Leber laufen, dann gehen sie gleich in die Luft. Da werden sie aufgescheucht. Da ist der Friede weg. Und dann wachen sie auf. Und das ist Erleuchtung, Bruder und Schwester. Dann wird sie aufwachen. Was ist mit mir los? Ich bin je zornig. So war ich noch nie. Aber ich explodiere. Ich gehe auf die Palme. Hast noch nicht sowas gemerkt? Und dann treffen Veränderungen ein. Lieber Gott, so kann es nicht bleiben. Ich muss mich verändern. Und du merkst plötzlich, ja, das ist so ein Weckruf. Die Krise, die Krankheit, dieser Konflikt ist so ein Weckruf. Und wir kommen alle in solche Situationen. Ganz besonders Leute zwischen 30 und 50, so. Da kommt die Midlife-Krise nachher irgendwo. Da wachen wir plötzlich auf und dann sagen also Herr, so wie bisher, ich möchte nicht so weitermachen. Ist das wirklich alles? Und jeder kommt einmal an einen Punkt, wo er sich sagt, also Herr, so nicht mehr. So nicht mehr. Das ist, wie man verändert wird. Das ist ein Leerlauf. Da bist du unzufrieden. Und manche lassen sich da scheiden, denken, ich gehe neue Beziehung ein, es wird besser werden. Es wird auch nicht besser, noch schlimmer, im Gegenteil. So, es gibt keine Abkürzungen zum Ziel, zum Himmel, zur Herrlichkeit Gottes. Du musst durch dieses oder jenes Problem, du musst deine Midlife-Krise durchmachen, deine Wechseljahre. Auch Männer haben Wechseljahre, verstehst du, und nicht nur die Frauen. Plötzlich ist alles anders, alles stimmt nicht mehr. Du kannst weglaufen, kannst Hormone spritzen, kannst was weiß ich, was du machen kannst. Weißt du, das Leben ist eine Einbahnstraße und jetzt musst du mit diesen Dingen fertig werden. Wie kannst du das Chaos, diese innere Unruhe, diese Verwirrung, Verunsicherung, die kannst du nicht verleugnen, aber die ist da. Wie werde ich damit fertig? Wir alle machen solche Wechseljahre durch. Entschuldigung, das machen wir alle durch. Manche haben es nicht gelernt, manche sind nicht aufgeklärt. Verstehst du, die waren nie beim Arzt, Frauenarzt, manche Frauen ganz besonders. Früher war das auch so, weiß ich, in der Gemeinde, als Seelsorger, was ich alles da miterlebt habe. Da kommt eine Schwester, nur nebenbei, Gott segne sie. Die Schwester kommt und sagt, Pastor, bete, ich habe so Schweißausbrüche. Bis ich gesagt habe, liebe Schwester, das ist normal. Das gehört zum Frausein. Du bist kein Mann, aber die Männer haben das, was die Frauen in kurzer Zeit haben, das, die Männer haben auf 10 Jahre, auf Dekaden nach verlegt. Gott hat das ausgelegt. Ich habe Schweißausbrüche. Ich habe das. Ich bin so nervös, ich kann nicht schlafen. Das gehört zum Leben. Wechseljahre gehören zum Leben. Auch zum Glaubensleben. Es ging jahrelang gut. Du hast jahrelang Frieden gehabt. Du warst glücklich, warst happy. Und jetzt weiß ich, was mit mir stimmt, was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Und so viele Menschen haben sich an ihre Muster sich so festgenagelt, festgebissen. Aber Gott möchte diese Muster aufweichen, dass du wieder normal wirst, dass du menschlich wirst, dass du sagst, ja, das gehört. Ich werde langsam alt. Ich werde langsam gebrechlich. Bei mir knarrt alles. Verstehst du ja? Und so ist es. Das ist das Leben. Dann sagst du, was ist mit mir los? Die Veränderung kommt und du merkst es plötzlich Stück für Stück. So, wir merken zurzeit eigentlich nicht mehr viel. Wir merken nicht mehr, dass vom Sommer gleich Frühling kommt und dass gleich der Winter kommt. Die Jahreszeiten, die sind so verschoben. Da ist kein Frühling mehr, da ist kein Herbst mehr, verstehst du? Da weißt du gar nicht, was du richtig anziehen sollst, wie du richtig rumlaufen solltest. Nur nebenbei. So, wir merken nicht diese Übergänge. Aber das Leben ist voller Übergänge. Und das gehört zu unserem Leben. Und wir müssen ständig auf neue Phasen einstellen. Der Glaube verändert dein Leben. Wenn du weißt, das ist, so hat der liebe Gott mich geplant. Und ich kann nicht einfach nur stur genauso weitermachen wie die letzten 50 Jahre. Ich muss mich verändern. Und daher ja, ist es so wichtig, dass wir bereit sind, diese Komfortzone zu verlassen. Das bringt Unsicherheiten, das macht mir Angst. Wie geht es dann weiter? Was passiert jetzt? Menschen sind oft gar nicht bereit, sich zu verändern. Sie möchten, dass andere sich verändern, aber nicht ich. Deshalb, Geschwister, ist so wichtig, wenn du glaubst, dann wirst du deines Lebens richtig leben, dein Leben richtig leben. Der Gerechte wird ja seines Glaubens leben. Wenn du einerseits nicht fertig wirst, in der Lage bist, Druck zu ertragen, Schmerzen zu erfahren, das alles gehört dazu, dass plötzlich sagst, Mensch, ich habe Gelenkschmerzen, was ist mit mir los? Laufe ich zu wenig, obwohl du jeden Tag joggst? Verstehst du? Und er sagt, mir stimmt nicht, aber das gehört dazu, in diesen Wechseljahren, dass das alles so passiert. Und dass du nicht mehr so motiviert bist, so wie früher. Da konntest du Bäume ausreißen, da konntest du das und jenes machen. Die blutflüssige Frau, das ist so ein Tipp für Frauen, für Männer und Frauen, für Leute, die im Wechseljahr stehen, geistlich meine ich, bildlich. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, dieser Blutfluss würde aufhören, meine Regel würde aufhören, das Geregelte, das Normale, das würde aufhören. Ich habe das ganze Geld den Ärzten getragen, das hat nicht geholfen, aber wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich wäre gesund. Der Glaube an Jesus war für diese Frau eine große Hilfe. Sie wurde positiv verändert. Das hat sie gar nicht groß gemerkt. Sie hat nur, als der Heiland sich umdrehte, wer hat mich berührt? Irgendjemand hat mich besonders berührt. Wer war das? Ja, und da kommt Petrus natürlich. Ja, Herr, du wirst so bedrängt. Bestimmt irgendjemand. Nein, nein, hier hat mich jemand besonders berührt. Und um das geht es mir heute Abend. Glaube verändert dein Leben. Wenn der Sohn frei macht, steht in der Heiligen Schrift, der ist richtig frei. Jemand hat mich besonders berührt. Weißt du, was du brauchst in deinem Leben, damit du überlebst und das Ziel erreichst? Eine Berührung Jesu, dass du ihn berührst. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat der Herr gesagt. Ohne den Heiligen Geist kommt ihr nicht ans Ziel. Diese Berührung Gottes, das löst tiefe Veränderungsprozesse in meinem Leben, in meinem Kopf zuerst einmal. Aha, das ist so. Der Pastor hat ja gesagt, ich bin in Wechseljahre. Und das bist du vielleicht. Vielleicht schon mit 12 Jahren, mit 15 Jahren, mit 50 Jahren, mit 70 Jahren. Was weiß ich mit wie vielen Jahren. Wir machen alle im Glauben, wir machen Wechseljahre. Wir haben gedacht, das ist so schön. Oh Herr, in deinem Haus möchte ich bleiben Tag und Nacht. Und dann musst du auswandern, womöglich fliehen. Dann wirst du verfolgt und vertrieben. Und jetzt musst du dich wieder verändern. Und da heißt es von den Leuten, von den ersten Christen, und wo sie hinzogen, sie predigten vom Evangelium und sie erzählten und plauderten von dem Herrn und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Schick weiter. Gott hat sich nicht festgelegt. Nur in Jerusalem ist die Herrlichkeit Gottes da. Nein, überall, sondern unter den Heiden, wo sie hinkamen. Und der Herr offenbarte sich und wirkte mit folgenden Zeichen. So wichtig, dass in deinem Unterbewusstsein diese Veränderung stattfindet. Und da, du bist vom Herrn beraten, der Herr ist dein Seelsorger. Du, der Gläubige braucht keine Seelsorger. Weißt du, was der Gläubige braucht? Die Berührung des Herrn. Und so viele Menschen, die von Seelsorger zu Seelsorger rennen, die haben keine Berührung vom Herrn. Selbst wenn man mit denen 10-mal gebetet hat, passiert nichts. Weißt du, die müssen selber beten. Selbst die Hände ausstrecken. Herr, ich will dich berühren. Im Glauben berühren. Und diese Frau hat Jesus im Glauben berührt. Sie hat sich ausgestreckt, sie hat geguckt, wo der Heiland ist. Und zwar von vorne den Heiland zu sehen, ist wunderbar. Dann kann ich gleich erkennen, aber von hinten, da haben alle lange Haare. Da haben alle einen Zopf, verstehst du? Oder da haben alle ein gewelltes Haar. Und alle haben so Gebetsmantel. Aber sie wollte den Richtigen berühren, den Herrn. Und von hinten jemand zu berühren, ist es nicht einfach, nicht leicht. Du siehst nicht sein Angesicht. Die meisten möchten Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, aber sowas gibt's nicht. Da wirst du sterben, wenn du es je erleben würdest. Ja, vieles verstehst du nicht, was da passiert, aber hernach wirst du es erfahren. Das ist Gott von hinten zu erleben. Hernach, nicht jetzt gerade. Gott muss dein Herz berühren und du musst das Herz Gottes berühren. Das ist so wichtig, das Herz Gottes berühren. Die Berührung Jesu ist so notwendig, um eine nachhaltige Veränderung in seinem Leben zu erfahren. Nur der Heilige Geist, nur Jesus und das Wort Gottes greifen in diese tiefen Schichten und verändern uns. Unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unser Temperament. Echter Glaube ist die Offenbarung Gottes. Du hast dich mir offenbart durch dein Wort, durch deinen Geist, durch ein Lied, durch ein Gebet, durch was es auch immer gewesen ist. Und da bin ich erneuert, da kommst du raus, wie aus dem Bad, frisch gebaden. Dieses Aha-Erlebnis. Wann hast du zum letzten Mal ein göttliches Aha-Erlebnis gehabt? Paulus durchlebte diesen Prozess. Er versuchte sich als guter Pharisäer, hat nicht geklappt. In Römer Kapitel 7, und das sind viele Christen, ich verstehe das alles gar nicht, sagt er. Ich verstehe es nicht, was ich tue. Das Gute, das ich tun will, das, was ich mir vornehme, das tue ich nicht, aber das, was ich verabscheue, das tue ich am laufenden Band. Der Paulus braucht eine Veränderung, der muss umziehen von Haus Nummer 7 zu Haus Nummer 8 im Römerbrief. Das Fleisch, die Umstände, seine Persönlichkeit, ja, sein Wille, die ganzen guten Vorsätze, die haben nicht funktioniert. Ständig stand er als Versager da. Er hat sich innerlich abgewertet. Ich, elender Mensch. Hast du nicht schon öfter so gedacht? Ich, Trottel. Ja, ich, elender Mensch, in Römer 8. Dann kam der Heilige Geist und da war nicht mehr dieser Druck, welche der Geist Gottes leitet. Nicht mehr, ich muss mehr beten, ich muss mehr fasten, ich muss mehr singen, ich muss mehr predigen, ich muss mehr Bibel lesen. Ich muss. Du bist nicht im Kommunismus, Sozialismus, Faschismus oder bei irgendwelchen Ismen. Da darfst du. Ich mache das, wenn ich will. Wenn ich nicht will, mache ich es nicht. Denn der Geist ist den Propheten untertan. Jetzt hat er plötzlich eine ganz normale Beziehung zu Gott. Aber, lieber Vater, durch den Heiligen Geist sagen wir aber, lieber Vater. Und das ist erst diese heile Beziehung. Der Glaube verändert das Leben. Da habe ich plötzlich eine heile Beziehung zu mir selbst, eine heile Beziehung zu Gott im Himmel und eine heile Beziehung zu meinen Mitmenschen, wo auch immer. Und dann kann ich liebevoll sein, zu meinen Mitmenschen, auch die nicht sympathisch sind und dergleichen. Vielen Menschen fehlt diese Identität durch den Heiligen Geist. Die wollen, dass sich andere verändern, aber sie selber nicht. Gott will dich verändern, Bruder, Schwester. Absolut. Und den meisten Leuten fehlen positive Auswirkungen der Veränderung. In der Bibel heißt es, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Sag, was ich sage. Was sind die Ergebnisse von deiner Veränderung, deiner Bekehrung? Ich glaube an Jesus. Ach, das ist Käse, was du da machst. Verstehst du? Entschuldigung, dass ich so sage. Das glaubt auch der Teufel. Das glauben auch die Heiden. Das glauben auch die Moslems. Jesus war ein guter Kerl. Ich glaube an Jesus. Nein, Jesus soll Zentrum deines Lebens werden. Er muss Herr in deinem Leben sein. Das ist diese Veränderung. Nicht mehr das, was ich will, sondern was er will. Er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Und ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen. Glaube ist, höre Gottes Wort. Glaube das Wort Gottes, spreche das Wort Gottes aus, das ist Glaube, dass du dich ans Wort Gottes hältst. Wie steht es einmal in der Bibel? Gesegnet und glücklich und erfolgreich, was weiß ich, ist der Mensch, der sich hält an Gottes Wort und der wird keinen Fehler machen, der wird nicht fallen, der wird nicht straucheln. Tue das Wort Gottes. Höre das Wort Gottes. Das ist der erste Schritt. Im Hören entsteht der Glaube. Deshalb, wir machen unsere Aktion, wir werben in Pressedienst und was weiß ich, höre Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Und hat mir aus Mauritius vor Jahren einer geschrieben, also vor Monaten, nicht vor Jahren, vor Monaten geschrieben, Pastor, ich höre deine Predigt schon 4 Jahre. Höre Gottes Wort. Ich weiß gar nicht, von vielen weiß ich nicht, dass sie Gottes Wort hören, die Predigt und ich hier halte, dass sie hören, aber sie hören es. Und irgendwo bleibt irgendetwas hängen, wenn es nur ein Brocken hängen bleibt. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen, so steht es in der Bibel einmal. Glaube dem Wort Gottes, entscheide dich für das Wort Gottes. Das ist Glaube. Ich bin entschieden. Ich folge dem Herrn. Glauben ist das Ergebnis einer Entscheidung. Nicht nur Hand hochheben. Nein, ich stehe dazu. Ich unterschreibe es mit meinem Leben. Wir entscheiden, was wir glauben und was wir ablehnen. Ich entscheide mich dafür und dagegen. Die Wahl liegt allein bei mir. Und das bestimmt mein Leben. Sprich nur ein Wort, Herr, und bete, dass Gott zu dir ganz persönlich redet. Und dann tu das Wort. Glaube ist auch Handeln, dass ich so tue, nicht nur höre. Weißt du, wir sind nicht nur Hörer. Und Gott hat uns nicht berufen als Hörer, sondern auch als Täter des Wortes. Glaube ohne Handeln ist kein lebendiger Glaube. Lerne einfach zu hören, was Gott der Gemeinde zu sagen hat, dem Volk Gottes zu sagen hat. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde, Römer 14, Vers 23. Und dann versetzt der Glaube Berge. Ja, Herr, du hast gesagt, oh Gott, ich bin überzeugt, es wird kommen, auch wenn ich das nicht mehr erlebe, es wird kommen. Wenn ich hier und drüben, alles, was wir tun, muss aus dem Glauben Gottes herauskommen, dass ich mit Gott rechne, dass ich mich auf den Herrn verlasse, er wird es tun, weil es versprochen hat. Sollte Gott lügen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, dann muss ich mich vergewissern, wie ist es eigentlich, wie verhält sich das? Gottes übernatürliche Kraft steht heute allen Christen zur Verfügung, aber sie benutzen diesen Schlüssel nicht. Sie gebrauchen es. Glaube muss betätigt werden. O Herr, ich glaube. Und jetzt lass ich fallen, spring. Er muss ausgeübt werden, muss ausgelöst werden, diese Lawine ins Rollen gebracht werden. Du musst diesen Hebel bedienen, diesen Schalter umschalten. Und zwar konsequent. Der kindliche Glaube glaubt einfach. Papa hat es gesagt, das ist okay. Mein Papa weiß es. Oder Mama weiß es, verstehst du? Die Kinder sind so gläubig. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Himmelreich Gottes erleben. Durch den Glauben der Begegnung mit Jesus geschehen Veränderungen. Ich denke nur an diesen besessenen Gadara und plötzlich, der Mann verändert sein Leben radikal, geht nach Hause zu seinen Lieben angezogen und die haben gefragt, ja, wie hast du das, wie ist es passiert? Ja, der hat zu mir gesprochen, der hat mir was gesagt. Und wenn Gott dir etwas sagt, was dein Problem ist, dann kapierst du etwas, dann gehst du darauf ein und dann tust du es. Und der Mann, der Herr Jesus hat gesagt, zieh dich anständig an, so lauft man nicht als Großgrundbesitzer, als großer Bauer, verstehst du? Schäm dich. Und der hat es zu Herzen genommen. Und wenn Gott zu uns redet, nehmen wir die Worte Gottes zu Herzen. Glaube erwartet und erlebt übernatürliche Veränderungen. Und Herr, wenn du das bist, dann mache ich alles, was du gesagt hast. hör auf das Wort Gottes und erwarte ein Wunder, ein Eingreifen Gottes in deinem Leben. Das ist Glaube. Rechne mit Gott. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, nicht einmal ein Sprössling gefangen, nichts. Aber er gibt sich nicht auf. Er geht zu Jesus oder Jesus spricht ihn an. Ja, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Dann sagt er, nein, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, Petrus, und jetzt fahrst du noch einmal auf das Meer raus und wirfst deine Netze mittendrin im See aus. Das ist gegen alle Logik, gegen allen Verstand, gegen das ganze Fischerlatein, alles dagegen. Und sowas macht man nicht. Mittags, da sind keine Fische mit draußen am Meer. Die sind irgendwo am Strand, wo kühl ist, aber nicht mitten im See. Und was macht Petrus? Auf dein Wort hin. Und was erlebt er? Den größten Fang seines Lebens. Auf dein Wort. Glauben, im Glauben zu leben ist manchmal unlogisch zu leben. Unlogisch zu reagieren. Da musst du niemand erklären, deinem Nachbar, deinem Freund, ja, warum du das und das tust. Deshalb hör auf, immer rumzulaufen und überall zu beichten. Ich mache das und ich mache jenes. Das, was Gott zu dir gesagt hat, ist für dich. Und wenn du das anderen erzählst, die Vögel werden es wegpicken, die Dornen werden es ersticken oder die Leute werden es zertreten. Das Wort, das Gott in dein Herz gelegt hat, ist es so wichtig, dass du das nicht so verbreitest, Seelenstriptes in deinem Leben machst. Der Glaube ist im Stillen. Betet, Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, heißt es, diese ganzen Hirtenworte, Gottesworte. Hast du schon, ja, lebst du mit dem Wort Gottes, bewegst du das Wort Gottes in deinem Herzen oder gehst du mit dem Wort Gottes hausieren? Erzählst, Schwester, Bruder, Pastor, der Herr zu mir, dass du das gesagt, vergiss es. Was er gesagt hat, ist nur für dich und nicht für jemand anders. Und jetzt musst du es zu Herzen nehmen für dich. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Glaube macht weiter, selbst wenn die Gebete von Dämonen verhindert werden, wie beim Daniel 21 Tage. Der Teufel will nicht, dass du Erfolg hast, dass du gesegnet bist und dass es dir gut geht, dass du deine Ziele erreichst. Satan stand mir im Weg, der Fürst von Medien und Persien. Sie haben mich blockiert, 21 Tage. Aber Daniel hat gesagt, danke Vater, du hast mir verheißen, es wird kommen, ich werde die Nachricht bekommen. Und am 21. Tag nachmittags kommt der Engel und sagt, hier Daniel, ich konnte nicht schneller kommen. Ich bin aufgehalten worden. Manchmal werden unsere Gebete, wenn wir im Glauben leben, aufgehalten. Der Teufel will nicht, dass du ein Möglichkeitsdenker wirst, dass du über deinen Schatten springst, dass du etwas Ungewöhnliches tust, über dich selbst hinauswächst, etwas Unerreichbares erreichst. Das will der Teufel nicht. Aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Auch nach 22 Tagen. Halt 22 Tage durch. Egal was es ist, nimm dir was vor, was du erreichen möchtest. Und dann bete weiter, diene Gott weiter, freu dich im Herrn weiter, lebe mit dem Herrn weiter. Es wird funktionieren. Gott will, dass du ein übernatürliches Leben lebst. Das ist im Glauben leben. Übernatürlich. Jeden Tag eine Überraschung. Jeden Tag ein Abenteuer. Jeden Tag ein Wunder. Jeden Tag eine Segnung. Jeden Tag eine Heilung. Was weiß ich, was du alles brauchst. Der Teufel will nicht, dass du auf deine eigenen Füße stehst. Betet, Geschwister, für mich. Ich kann nicht mehr. Ja. Der Teufel will nicht, dass du nach deinem Glauben handelst. Er will, dass du immer fremdbestimmt bleibst. Die meisten Menschen werden gelebt, anstatt dass sie leben. Wer glaubt, weiß, wer glaubt, der lebt in einer anderen Welt. Der schaut nicht mehr auf die äußeren Umstände. Wie fühlst du dich? Hast du noch Schmerzen? Wie funktioniert es mit deinem Knie, verstehst du? Oder was weiß ich, was macht dein Nacken? Da achtest nicht du auf diesem was alles so um dich herum ist. Verstehst du, lebst dein Leben und du lebst das, was du glaubst. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Die meisten Menschen werden gelebt, von wem auch immer. Wer hörend geworden ist, der lebt in einer anderen Dimension, der hat eine ganz andere Wahrnehmung. Ich weiß, in seine Wunden bin ich geheilt, bin ich geheiligt, bin ich wunderbar vor dem Vater dargestellt. Mein Horizont ist erweitert. Ich lebe in einer neuen Welt. Halleluja. Der versteht die Leute anders. Der sieht nicht mehr diese komischen Leute, die so verschoben, so krumm sind, pissig, wie auch immer. Und wenn du die Menschen so anguckst, wie sie natürlich sind, das ist schrecklich manchmal. Aber du solltest so die Menschen sehen, wie Gott die Menschen sieht. Als Engelchen. Halleluja. Als Heilige. Und es ist eine Tragödie im Volk Gottes, dass die Christen die Menschen immer so nach dem Urteil, wie der Teufel sie beurteilt, immer von dem sich ihre Informationen holen. Hol dir die Informationen über deinen Nachbar, deinen Bruder, deine Schwester vom lieben Gott, wie sie, ja, der Herr sieht dich mit ganz anderen Augen, der sieht dich nicht als ein Zwerg oder Lilliputaner, nein, er sieht dich als einen Riesen. In dem Namen Jesu hast du den Sieg. Wenn du Jesus kennst, du kennst dieses übernatürliche Wesen. Jesus sieht die Menschen total anders, der schätzt sich ganz anders ein, behandelt sie ganz anders. Und wie sollen die Menschen mit den Augen Jesus sehen, mit den Augen des Heiligen Geistes und mit den Augen des Schöpfers, wie Gott sie geschaffen hat. Und jeder Mensch ist wunderbar gemacht. Halleluja, preis dem Herrn. Wer Jesus sieht, der sieht nicht mehr den Teufel und seine Werke, der ignoriert das. Und der Teufel treibt sich in der Versammlung der Kinder Gottes. Steht beim Hiob, der Teufel geht rum und Gott fragt, hast du schon meinen Knecht Hiob gesehen? Ja. Und dann weiß er diese Geschichte, ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Der Teufel beobachtet den Hiob, der beobachtet dich und mich, der beobachtet uns sehr gut. Aber du lebst in einer ganz anderen Weltordnung, du lässt dich nicht kleinkriegen, du lebst im Glauben, so wie dieser Hiob, er lebte im Glauben. Entdecke deine Vollkommenheit im Herrn. Und der liebe Gott wusste, mein Hiob steht, auch wenn er auf alle vier krabbeln muss, er steht. Entdecke, was Gott ist in deinem Leben. Und der hat so viel Pech und so viel Pannen gehabt und so viel Schwierigkeiten gehabt in seinem Leben. Und der hat sich an Gott festgehalten und hat am Schluss alles doppelt bekommen. Alles doppelt bekommen. Mit der Annahme Jesu bist du ein anderer Mensch, bist geimpft inzwischen. Halleluja. Du hast die große Impfung deines Lebens schon hinter dir. Bist ein Kind Gottes, bist ein Heiliger, bist ein Gerechter. Halleluja. Und es zählt nicht, was du hier bist, sondern was du in den Augen Gottes bist. Nicht nur, was die anderen sind, sondern was du in den Augen Gottes bist. Es zählt, wie Gott dich sieht, wie er dich anspricht. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Halleluja. Mein Geliebter, wer echt glaubt, der wandelt in einer unsichtbaren Welt, in einer anderen Dimension, lebt nach anderen Maßstäben. Der wahre Glaube sieht durch den Horizont, er sieht nicht auf das Sichtbare, das ist da. Das ist so wie Fensterglas, verstehst du, das ist da, aber es geht weiter. Die Herrlichkeit des Herrn geht weiter. Der sieht auch nicht mehr die Vergangenheit, der sieht auch nicht, wer neben mir läuft, der lebt in der Gegenwart Gottes. Und das ist im Glauben leben. In der Gegenwart Gottes zu leben, zu tun, was er sagt. Der Glaubende, der hat einen ganz anderen Durchblick, der schaut durch. So wie die Röntgenstrahlen. Die sehen sogar, was da deinem Puckel hinten ist. Dann siehst du durch alle Enttäuschungen hindurch, durch alle Bitterkeit, durch den ganzen Ärger, durch den ganzen Stress, dann siehst du die Perfektion, dein Original, was wie Gott mich sieht, Halleluja, und wie er mich beurteilt. Ich war tot, aber ich bin lebendig vor Gott geworden. Schaut, der Vater hat den verlorenen Sohn nicht gerichtet, was er alles getan hat. Er hat gesagt, dieser mein Sohn, der kann erzählen, was er will. Ich möchte nur Tagelöhner sein. Nein, du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Wenn du denkst, dann denke nicht leere Gedanken. Noch ganz schnell ein paar Gedanken, die ich dir geben möchte. Und was du tust, dann tue nicht leere Taten. Du sollst nicht Wolken ohne Wasser sein, wie es in der Bibel einmal heißt. Du sollst Inhalt haben. Wenn schon eine Wolke bist, und selbst wenn die Wolke so groß ist wie eine Faust eines Mannes, wie beim Elia dort, sprich keine leeren Worte. Wenn du betest, hab Gottes Worte in deinem Mund. Worte des Lebens, Worte der Kraft. Bekenne auch nicht leere Worte. Verstehst du, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Lass doch das dumme Geschwätz. Hab diese Bitten von Gott. Und bevor du betest, sollst du Gott bitten, dein Gebet so in deinem Mund zu formulieren. Richtig Deutsch, richtig in der richtigen Grammatik, in anderen Sprachen. Wir sollen in anderen Sprachen beten. Die meisten Leute wissen nicht, was in anderen Sprachen beten ist. Die denken nur lallen und babbeln irgendwas. Nein, das ist übernatürliches Reden. Viele Menschen haben nicht gelernt, Gottes Worte auszusprechen, was es auch immer heißt. Bekenne keine leeren Worte. Auch keine leeren Bibelworte oder Sprüche. Das sind alles nur religiöse Worte, wertlose Worte. Weißt du, du bezahlst auch nicht mehr mit D-Mark. Wir haben jetzt Euro bei uns inzwischen. Verstehst du? Ganz andere Währung. Jesus sagt, die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Lieber Heiland, du möchtest unsere Worte richtig in unserem Mund formulieren, dass wir Worte des Glaubens sprechen, dass wir jedes Mal, bevor wir den Mund aufmachen, ein Rema von dir haben, füll meinen Mund mit deinen Worten. Halleluja. Ich will mir nur das wünschen, was du dir auch wünschst für mein Leben, Heiland. In meinem Leben soll nur das passieren, was du willst, das bei mir passiert, auch heute. Oh, lieber Heiland, hilf, dass es geschieht. Alle meine Sorgen, meinen Kummer und mein Leid, alles, was so sein mag, auch bei meinen lieben Geschwistern, das gebe ich dir jetzt in Jesu Namen, Vater, ab. Und ich nehme es mit, nicht mit nach Hause. Lass meine Gedanken deine Gedanken sein. Und lass meine Wege, deine Wege sein, Vater. Ich bitte dich, Jesus, führe uns auf rechter Straße. Heiliger Geist, leite uns in alle Wahrheit. Auch heute, wenn wir nach Hause gehen und auch in der ganzen Woche. Herr, egal wie die Zeiten werden, auch welche Gebote, Gesetze vom Staat uns verordnet werden, wir lassen uns von dir leiten und von dir bestimmen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.